Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Wenn am Ende eines Musicals der letzte Ton verklungen ist und das Publikum begeistert aufspringt, denken die wenigsten darüber nach, was hinter diesem Moment steckt. Monate voller Proben, Jahre voller Ausbildung, tausende Vorstellungen. Disziplin, Zweifel und der Anspruch, Abend für Abend alles zu geben. Auch dann, wenn das Publikum nicht weiß, wie der Tag hinter der Bühne begonnen hat. Brigitte Oelke kennt genau dieses Leben. Seit mehr als 3 Jahrzehnten steht sie auf den großen Musicalbühnen im deutschsprachigen Raum. Sie arbeitete mit Persönlichkeiten wie Roman Polanski, Brian May, Roger Taylor, Michael Kunze und Sylvester Levi zusammen, war Teil bedeutender Uraufführungen und verkörperte einige der bekanntesten Frauenfiguren des Musiktheaters. Ob als Killer Queen in We Will Rock You, Norma Desmond in Sunset Boulevard oder aktuell als Fräulein Schneider in Cabaret. Sie hat Figuren nicht nur gespielt, sondern mit Leben gefüllt. Mich interessiert heute aber nicht nur die Künstlerin. Mich interessiert die Frau hinter den Rollen. Was bedeutet es, jahrzehntelang auf der Bühne zu stehen? Wie geht man mit Druck, Lampenfieber und Erwartungen um? Und warum beginnt trotz aller Erfahrung jeder Abend wieder bei Null? Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Brigitte Oelke.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Liebe Brigitte, wie schön, dich zu begrüßen. Und mich interessiert gleich zu Beginn, wenn du nachts mal so ein bisschen zur Ruhe kommst. Wie viel Musik klingt denn in deinen Ohren, wenn du schläfst?
Also neben meinem Tinnitus, der ab und zu da ist, es kommt immer drauf an. Also oft ist wirklich einiges da. Von Proben, von Vorstellungen oder wenn ich etwas lerne für eine neue Produktion oder ein Projekt. Und dann muss ich wirklich oft schauen, dass ich das irgendwie dann auch nochmal rauskriege. Bevor ich einschlafe natürlich. Was dann im Traum geschieht, ist dann nicht mehr das, was ich kontrollieren kann. Aber ja.
Also ja, das ist... Das ist das Schöne an den Träumen, dass man sie nicht kontrollieren kann. Und wenn man Schauspieler ist, dann träumt man vielleicht eher von einer Bühne und man hat irgendwann einen Text vergessen. Das ist dann ein sogenannter Albtraum. Wie ist es denn bei dir? Träumst du denn auch mal davon, dass du irgendwie eine Liedzeile nicht mehr kannst oder ein Blackout hast auf der Bühne?
Na, das eigentlich weniger. Aber ich habe dann auch schon mal öfter bei Produktionen geträumt, dass ich jetzt sofort morgen eine andere Rolle übernehmen soll. Und ich war dann im Traum so bescheuert und habe gesagt, ja klar, mache ich. Also mache ich manchmal auch im realen Leben, dass ich halt so ein bisschen riskant bin. Aber und dann im Traum das quasi passiert ist und ich wusste natürlich nur die Hälfte, ne? Und dann gab's Stress natürlich
im Traum. Tja, der liebe Stress im Traum. Wenn man dann wieder aufwacht, dann ist alles gut.
Genau.
Ja. Du wurdest in der Schweiz geboren und du bist dort auch aufgewachsen, liebe Brigitte. Wenn du heute an deine Kindheit zurückdenkst, welches Bild taucht denn als erstes vor deinen inneren Augen auf?
Also ich sehe vor allem meine Mutter und meine Schwester. Meine Mutter war Leiterin des Kinderchors am Theater St. Gallen und selber auch Sängerin. Also sie musste ein bisschen mehr kämpfen dafür als ich, aber ich sehe halt ganz viel Musik und wie wir halt oft musiziert haben und mit Akkordeonorchester gespielt und gesungen haben. Also ich habe irgendwie, glaube ich, mit 7 habe ich schon Du kannst nicht immer 17 sein gesungen.
Da warst du ja früh dran.
Meine Schwester stand dann so, die ist ein bisschen älter als ich und ich hatte dann immer so eine Kiste, wo ich dann drauf stehen konnte, damit wir ins gleiche Mikrofon singen konnten, ne?
Schön. Und bevor es dann später zu deiner Musical-Ausbildung kam, über die wir heute noch sprechen werden, hast du, und das habe ich gelesen in der Vorbereitung des Gesprächs, auch einen kaufmännischen Beruf erlernt.
Ja. Ja, meine Mutter hat einfach gesagt, also wir wollten natürlich beide, also meine Schwester ist ja auch Konzertpianistin, also die unterrichtet ganz viel und ja, ich wollte natürlich auch relativ früh schon Musical machen, aber sie hat dann eben auch gesagt, nee, erstmal eine Lehre, weil ich habe ja kein Abitur gemacht, keine Matura, sondern in der Schweiz, da war es damals zu der Zeit einfach normal, dass jetzt so ein Normalbürger, sage ich jetzt mal ganz lapidar, halt eine Lehre macht. Ne? Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, zur Sicherheit, also ihr müsst was Anständiges erst machen. Ja, und dann dachte ich, na gut, kaufmännische Ausbildung ist ja gar nicht falsch und so. Und danach bin ich dann ja auch gleich nach USA, weil ich weiter wollte.
Also das mit der kaufmännischen Ausbildung, das kann ich nur bestätigen als gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Das hilft so ein bisschen auch den Umgang mit Menschen zu lernen und mit Waren und mit Verkauf. Kann nicht schaden im Leben.
Ja, und man lernt, also ich habe 10-Fingersystem gelernt, das ist auch immer ganz, ganz angenehm, auch jetzt mit, ist ja egal, ob Schreibmaschine oder Computer, und ja, man kann dann schneller Rechnungen schreiben.
Mensch, ich sag nur ASDF, J, Keil, Ö. Wurde mir in der Schule beigebracht. 10 Finger, das habe ich auch sehr, sehr, sehr schnell gelernt und bin da sehr dankbar darüber. Das hat mir fürs Leben dann viel gebracht. Mensch, du hast schon das Ausland erwähnt, du bist später nach Los Angeles gezogen.
Ja, genau. Also ich hatte meine Lehre gemacht, habe dann da, glaube ich, noch 3 Monate, konnte ich dann bei meinem Institut da noch bleiben, wo ich die Lehre gemacht habe, und war flüssigerweise ein deutsches Unternehmen in der Schweiz. Und ich wollte aber immer weg. Eigentlich wollte ich immer nach England, weil ich so als Jugendliche immer so Queen-Fan war. Und ich hatte sogar auf meinem Mofa den Union Jack drauf. Ne? Also das hieß auch Harold, also mein Mofa hieß Harold, weil Brian May, der Gitarrist von Queen, halt Brian Harold May heißt. Dann bin ich mit meinem Harold da rumgefahren, ne, mit dem Union Jack auf dem Tank. Aber durch einen anderen Zufall bin ich dann doch in Los Angeles gelandet. Mit 19 habe ich dann ein Jahr Au-pair gemacht. Da gab's eigentlich noch gar keine Agenturen, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und ja, das war schon interessant. Ein Jahr lang da in Kalifornien. Und jetzt habe ich halt einen amerikanischen Akzent, wenn ich Englisch rede. Heute denke ich.
Hört sich doch gut an.
Ja, heute denke ich so, wäre ich mal nach England, ich verstehe auch die Engländer natürlich jetzt, wenn die Englisch reden. Also das pure Englisch, aber es gefällt mir eigentlich schon besser, das englische Englisch.
Wie schafft man es dann als 19-Jährige, ein Jahr in den Vereinigten Staaten zu überleben?
Ja, eben, ich hatte eine Familie, wo ich war, also ich hatte dann genauer genommen 3 Familien. Ich bin dann 1 Monat bei der ersten Familie geblieben und dann kam noch ein Mädchen und dann konnten sie nicht beide behalten und ich habe dann eigentlich auch freiwillig gesagt, nee, dann gehe ich woanders hin. Und damals gab es natürlich nur noch Zeitungen, die waren voll mit Anzeigen von Au-pair-Mädchen gesucht und ich war so ein bisschen südlich von Los Angeles und es gab natürlich auch viele so Beverly Hills Familien, die irgendwie 5-mal so viel bezahlt haben, aber ich hatte natürlich dann schon Bekanntschaften geschlossen mit anderen, was weiß ich, Portugiesinnen, Schwedinnen, auch andere Schweizerinnen. Und dann bin ich natürlich in diesem Irvine geblieben.
Jetzt bist du ja erst Jugendliche 24 gefühlt, liebe Brigitte. Aber das war ja damals eine andere Zeit. Ja, heute TikTok, Instagram und viele andere Portale. Man kommt schneller ins Gespräch. Und ich glaube, wenn man heute mit 19 nach Los Angeles ziehen würde und sei es für ein Jahr, dann würde man wahrscheinlich erstmal so ein bisschen das Leben leben wollen, also den eigenen Traum konsequent verfolgen, die große Karriere schon vor sich sehen. Wie war das denn bei dir? Gab es da einen Moment in Los Angeles, an dem du gespürt hast, das möchte ich wirklich und ich habe wahrscheinlich auch die Möglichkeit dazu?
Ja, tatsächlich gab es die. Ich hatte, als ich dort war, also abgesehen von Kursen, die ich dann natürlich auch nochmal belegt habe, so English as a Second Language, da hat man dann auch nochmal ein bisschen besser das Englisch intensiviert, habe ich auch so an Colleges und so gab es natürlich auch so Dance Classes oder da habe ich auch Tanzunterricht noch genommen. Ich weiß gar nicht, war das Steppen? Ich weiß gar nicht. Also ich habe vorher schon gesteppt in der Schweiz, aber ich habe so ein paar Kurse belegt und dachte, oh Mensch, eigentlich, wenn ich diese Ausbildung machen will, dann müsste ich es eigentlich in den USA machen. Also das, ja. Das ist so, ja, die Urmutter des Musical, würde ich mal sagen. Ne? Also bei uns ist ja eher so Operette, vielleicht so das Pendant dazu. Aber ich habe dann auch, als ich danach wieder in der Schweiz war, habe ich mir von allen möglichen Schulen, aber von der Ostküste, ich war ja dann auch noch ein paar Wochen an der Ostküste, New York, hat mich total inspiriert und geflasht. Also und dann wollte ich, ich habe dann auch diesen TOEFL gemacht, der Test of English as a Foreign Language, den habe ich auch bestanden und dann kam aber halt mein damaliger Freund dazwischen.
Und dein damaliger Freund, der kam aus den Staaten oder aus Deutschland oder der Schweiz?
Nee, also ich bin ja in der Schweiz schon wieder war, genau.
Da warst
Weil ich
schon
hatte, ja, ich hatte eigentlich schon alle Bewerbungssachen da zusammen, hatte noch Ballettunterricht genommen und da hätte ich dann ein Video schicken müssen halt, ne, und da hatten wir aber auch schon eine Choreografie und dann habe ich mir, ja, das habe ich mir dann eben, dann habe ich es eben gelassen, genau.
Mhm. Du hast dich ja sehr früh auch für einen Beruf entschieden, der von außen glamourös wirkt, aber gleichzeitig unglaublich unsicher ist. Wie hat denn deine Familie damals darauf reagiert?
Ja, im Prinzip ist der null glamourös, wenn man so drinsteckt dann. Also, naja, also meine Mutter hat mich sehr unterstützt. Weil sie eben selber damals von Haus aus vom Vater eine Lehre machen musste, weil die so einen Malerbetrieb hatten und sie wirklich nicht machen durfte, was sie wollte. Und gut, sie hatte dann natürlich auch die Kinder, hat dann aber immer privat halt alles so Gesangsstunden genommen, hat an Wettbewerben teilgenommen und eben beim Theater dann auch gearbeitet. Mhm. Und ja, also für sie war es schon sehr schwierig und deshalb wollte sie halt auch nicht, dass es für mich schwierig ist. Also sie hat mich schon sehr unterstützt.
Ja, bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja. Nee. Ich habe gerade überlegt, weil ja, sie ist natürlich mehr in der Klassik zu Hause gewesen und ich wollte das auf keinen Fall, vielleicht ein bisschen auch als Trotz, ich weiß nicht, aber mein Herz war eigentlich nie so in der Klassik. Ich mag es gerne. Mhm. Also ich schaue mir auch gerne Opern an und finde es auch toll. Ich würde auch gerne es einfach können. Aber der Weg ist natürlich heftig. Ich hatte auch mal eine Gesangslehrerin, die meinte, du musst Klassik machen. Also ich hätte schon das Material gehabt dazu. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, meine Leidenschaft ist halt eher bei Rock, Soul und Musical. Na, ja. Also das, ja, da spüre ich einfach von mir aus mehr.
Ja, und so eine Musical-Branche ist eben auch nicht nur heftig, sondern geprägt von Castings, von befristeten Engagements, von ständiger Konkurrenz. Und nur ein vergleichsweise kleiner Teil der ausgebildeten Musical-Darstellerinnen und Darsteller kann ja auch dauerhaft von so einem Beruf leben. Wann hast du denn zum ersten Mal ernsthaft daran gezweifelt oder gab es diese Situation bei dir nie?
Das ist jedes Jahr zweifle ich dran.
Und dennoch bist du schon so lange auf den Bühnen.
Ja, oder? Nee, es ist halt wirklich so. Ich habe gerade kürzlich mal eine ganz junge Kollegin, die noch nicht lange fertig ist und ich habe die mal unterrichtet, habe ich getroffen und da habe ich sie halt auch gefragt, wie es ihr geht. Sie so, ja, ich war jetzt in so einem Loch und dann habe ich gesagt, ja, okay, was ist der Grund und so. Und da habe ich also eigentlich kann man dann nur sagen, willkommen im Showbusiness, ja. Weil man hat natürlich immer irgendwelche Löcher oder so Lücken, wo man gar nichts hat oder wo man wirklich gefühlt 20 Auditions, Castings, wie du es nennst, macht und einfach keine Zusage bekommt. Und das muss ja auch eben nicht heißen, dass man schlecht ist, sondern dass man halt einfach vielleicht nicht in diese Produktion mit anderen Leuten zusammengewürfelt, ja, passt, ne? Aber es ist natürlich, der Weg ist manchmal schon etwas beschwerlich. Also bei mir war es eigentlich, ging es recht zügig, als ich dann mal dabei war. Ich habe Gott sei Dank auch nie die Situation gehabt, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt einen Job haben, weil ich meine Miete zahlen muss. Sondern ich habe oft auch wirklich bei gewissen Ausschreibungen dachte, so, nee, das ist gar nichts für mich. Oder ich habe Audition gemacht, weil ich eine gewisse Rolle in Ausschau hatte, dachte, oh, das ist ja super. Und dann haben sie mir aber eine andere Rolle mit einer Zweitbesetzung von der Rolle angeboten. Und dann habe ich halt Nein gesagt, ne? Weil ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, wie wirst du dich fühlen, wenn du diese kleinere Rolle machst, aber eigentlich die andere machen willst? Und das war auch eine Uraufführung in der Schweiz, aber ich habe das dann eben abgesagt. Habe dann später natürlich ein bisschen für mich rumgeheult, oh, ich habe keinen Job, aber eben, also.
Ja, das weiß man immer erst dahinter, also erst im Nachhinein, ob es eine gute Entscheidung war, ein Angebot abzusagen. Das ist ja wie auf dem normalen Arbeitsmarkt. Aber wie ist das denn bei euch, Brigitte? Also bewirbt man sich da in den meisten Fällen, das habe ich schon herausgehört, aktiv auf Ausschreibungen. Aber gibt es eigentlich auch so sogenannte Headhunter, die sich dann bei dir mal melden, wenn da eine Rolle vielleicht exakt auch auf dich zugeschneidert werden könnte?
Ja, also die Headhunters heißen dann in dem Sinne eigentlich Casting Director, also Kopfgeldjäger. Nee, Quatsch. Also ich kenne natürlich mittlerweile nach über 30 Jahren, kenne ich natürlich sehr viele Leute. Und es kommt schon mal vor, dass die mich dann direkt anschreiben und sagen, oh du, ich habe da ein Projekt, da würdest du super reinpassen, würde dich das interessieren? Und das ist natürlich ein Fall, wo man denkt, ja, bitte mehr davon, ne? Weil obwohl wir alle, also in dem Business so lange dabei sind, müssen wir halt ab und zu, auch wenn wir die Leute kennen, die Kreativen, na, Regisseur, musikalischer Leiter oder so, müssen wir halt dann trotzdem, was weiß ich, nach Wien fliegen, um dann in der Schweiz eine Produktion zu machen. Und das ist natürlich oft ein bisschen beschwerlich. Da muss man sich wirklich zweimal überlegen, kann ich mir das leisten? Ja, weil manchmal hat man halt auch wirklich so Phasen, wo es einem jetzt finanziell nicht so gut geht. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ja, Geld auszugeben, hinzufliegen oder zu fahren mit dem Zug 12 Stunden, um dann vielleicht eine zweite Runde zu haben. Also es passiert dann auch, dann macht man eine erste Runde und fliegt dann wieder weg und dann kriegt man nach einer Woche Bescheid, ach, du kommst nochmal zur zweiten Runde, bitte wieder in Wien. Und dann denkt man sich auch, also echt jetzt, wieso habt ihr das nicht an, also es gibt ja auch Produktionsfirmen, die das dann quasi in 2 Tagen am Stück machen. Ne? Genau deshalb, weil sie eben auch die Leute etwas schonen wollen, die dann dieses Vorsingen und Vortanzen, Vorsprechen haben.
Dann höre ich aber richtig heraus, dass die wenigsten oft möglichen potenziellen Auftraggeber Reisekosten erstatten.
Ja. Also ich hatte also einmal.
Bleibt bei dir hängen.
Zweimal hatte ich den Fall, aber bei dem einen Theater war das wirklich nur, wenn man eine zweite Runde hatte. Da haben sie die Fahrkosten bezahlt. Aber in Wien habe ich es mal tatsächlich erlebt, dass ich Fahrkosten erstattet bekommen habe, ja.
Ja, du hast ja deine Ausbildung an der Stage School in Hamburg absolviert. Da hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen gelernt in dieser Anfangszeit, wie wichtig Geduld auch ist, wenn man diesen Beruf ausüben möchte, dieses Leben führen möchte. Wenn heute junge Menschen zu dir sagen, liebe Brigitte Oelke, ich möchte Musicaldarsteller werden, was antwortest du ihnen denn als erstes?
Na, ich frage erst mal, warum.
Das ist eine sehr gute Antwort.
Naja, also das Ding ist, also mich haben auch schon Leute gefragt, ne? Oder meine Schwester, die unterrichtet eben viel, auch so Teenager, die dann ihr Gymnasium fertig machen und die hat mich dann auch schon angeschrieben, du könnte ich dir mal deine E-Mail geben, da ist eine Schülerin, die will unbedingt in dieses Business, weil die will ich ein paar Sachen fragen. Und das finde ich dann cool. Und aber oft ist es auch so, habe ich gemerkt, also habe ich einfach gemerkt, manchmal ist es so, dass sie es nicht wirklich wollen. Die wollen vielleicht einfach diesen, also ich sage jetzt mal Pseudo-Ruhm, diesen Ruhm haben, dass man beklatscht wird und so. Aber merken manchmal, nicht immer, aber manchmal nicht genau, was eigentlich alles nötig dafür ist und dass man halt schon viel, wie soll ich sagen, ja, man muss wirklich viel einstecken auch, ne? Also auch gerade mit Privatleben und so. Mhm. Und da muss man dann halt immer entscheiden, gehe ich da jetzt hin oder bleibe ich hier bei meinem Freund oder Mann? Und ist es das wert? Und ja, da muss man halt wirklich überlegen, ob man das will.
Na, man bringt ja auch ein persönliches Opfer mit und dieser Musical-Beruf, der verlangt eben auch viel ab, neben Talent, Disziplin oder auch körperliche Fitness, Ausdauer, wahrscheinlich auch so ein bisschen den Willen, sich ständig weiterzuentwickeln und, was ja viele auch unterschätzen, dass viele Produktionen bis zu 8 Vorstellungen pro Woche umfassen.
Ja.
Mhm. Also heißt eben auch Wochenende, ja, Silvester, Feiertage.
Ja, vergiss es, genau. Also wenn dann die Freunde irgendwo sich treffen oder dann muss man halt eine Absage der anderen nach der anderen geben halt. Ja. Das, also das ist wirklich etwas, am Anfang ist das noch relativ egal, habe ich gemerkt. So, ich bin jetzt voll im Job und geil und ja, super und ich auf der Bühne und ja. Und dann irgendwann merkt man schon, als ich zum Beispiel mit We Will Rock You in Zürich gespielt habe ein Jahr. Und dann dachte ich so, oh toll, jetzt kann ich mal wieder so Schulfreunde oder Freundinnen treffen. Mhm. Ne? Ja, denkste, ne? Weil ja. Wir haben natürlich von Dienstag bis Sonntag gespielt. Und natürlich, die hatten Zeit, aber immer abends. Und da habe ich gesagt, ja, da spiele ich halt, ne? Ja, tagsüber, nee, da muss ich arbeiten, ne? Also das, es ist wirklich schwierig. Ich habe dann nur der Montag ist dann frei. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt wirklich 8 Vorstellungen spielt, dann will man einfach mal zufrieden gelassen werden.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Man benötigt ja auch Zeit für sich. Die Resilienz ist total wichtig.
Genau.
Die mentale Gesundheit. Und viele Menschen sehen am Ende einer Vorstellung den Applaus, aber eben nicht viel mehr. Liebe Brigitte, aber was Sie ja nicht sehen, sind die Stunden davor. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus, wenn du abends auf der Bühne stehst?
Also ich sage mal so, wenn das Stück natürlich schon läuft, dann muss man ja nicht mehr groß proben, außer es wird jetzt eine Zweitbesetzung von einer anderen Rolle mit der Rolle, die mit der man auf der Bühne zu tun hat, neu reingesteckt, dann muss man vielleicht vorher ein bisschen früher da sein. Ansonsten checke ich halt morgens immer, ob meine Stimme da ist. Also
sie ist noch da, das kann ich bestätigen.
Ja, jetzt im Moment ist sie da, ja. Aber also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen mal so eine Phase, wo ich dauernd so trockenen Husten hatte und ja, dann denke ich, okay, dann ist eben schwieriger zu gucken, läuft alles, werden die Songs gehen und da muss man erstmal, also keine Panik, ne? Also ich habe das auch natürlich durch eigene Erfahrung plus auch jetzt durch viele Gesangsschülerinnen und Schüler, ne, gemerkt, erstmal einfach keine Panik, wenn die dann anrufen und dann so, sind meine Stimme. Und dann so, okay, jetzt hast du was getrunken, hast du mal gegurgelt, hast du vielleicht mal inhaliert und vor allem hast du mal was gegessen. Weil oft ist es so, dass man, wenn man frühstückt und danach erst die Stimme ein bisschen aufwacht. Aber das ist bei jedem auch wieder anders. Und dann schaue ich halt, ob die da ist. Und je nach Rolle, sage ich jetzt mal, muss man nicht wahnsinnig viel jetzt machen, weil wir jetzt zum Beispiel bei Cabaret haben wir immer ein Einsingen auch vom musikalischen Leiter. Mhm. Das ist immer so eine halbe Stunde vor der Vorstellung. Aber klar, also je nach Rolle mache ich so mein eigenes Ritual. Auch jetzt, wenn ich habe ja auch schon mal nur Sprechrollen gehabt und da mache ich auch ein paar Sprechübungen halt, ne, und guck, dass meine Zunge halt aktiviert ist und lauter so Sachen, die halt ein normaler Mensch jetzt in Anführungszeichen so gar nicht kennt, weil wir reden ja alle, ne.
Und das siehst du mal, liebe Brigitte, bei dir ist es die Stimme und die Aktivierung der Zunge ist auch ein schönes Wort. Bei mir ist es so, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, dann schaue ich als erstes, ob mein Gesicht noch richtig sitzt.
Ja, ja gut, also da Spiegel habe ich ja schon abgehängt.
Ach so, gibt es gar nicht mehr bei dir. Ist das schon so weit? So schlimm ist es noch nicht, das kann ich dir sagen. Da kannst du dich doch durchaus noch im Spiegel beobachten.
Nee, okay. Aber vielleicht bin ich deshalb auch eher weitsichtig als kurzsichtig. Ich muss mich da ganz weit weg, dann sehe ich diese mittlerweile so unter den Augenringe und Falten nicht mehr so gut.
Nein, naja, Ist ja normal, aber du hast ja so viele tausende Vorstellungen auch schon gespielt in deinem Leben. Hast du denn überhaupt noch Lampenfieber davor?
Es kommt echt drauf an. Also Lampenfieber in dem Sinn, was heißt Lampenfieber? Ne? Das ist für jeden auch was anderes. Ich habe jetzt nach meinen 30 Jahren und also auch schon vorher gemerkt, dass ich eigentlich sehr wenig Lampenfieber habe, jetzt verglichen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, ne? Die teilweise so nervös sind. Also das habe ich Gott sei Dank nicht. Oder beziehungsweise je nachdem, ich habe mal Evita gespielt in Münster für 25 Jahren. Und das ist natürlich eine Rolle, da trägst du das ganze Stück, ne? Und du denkst wirklich, also es war wirklich jedes Mal so, dass ich da kurz bevor der Vorhang aufging und das Orchester angefangen habe, dachte ich so, was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Bin ich so bescheuert? Ich schaffe das nicht. Und dachte ich so, na klar schaffst du das. Aber man hat es mir überhaupt nicht angesehen. Weil die Leute haben immer gefragt, boah, du bist so ruhig. Ich so, nee, nicht wirklich. Also äußerlich ja vielleicht, aber da habe ich schon jedes Mal gedacht, oje, oje, oje.
Ja, und vielleicht ist das ja auch etwas Gutes. Du bist ja heute mein Gast 121. Ich hatte viele Menschen auch aus dem öffentlichen Leben bei mir und habe sie auch immer mal wieder gefragt, wie sieht es denn bei Ihnen oder bei dir aus, wenn du eine Show moderierst, Ulrike von der Gröben, die Nachrichten oder Ulla Kockham bringt, die 100.000-Mark-Show oder Hardy Weinfurt. Ist man da noch nervös? Und fast alle haben mir dann geantwortet, ja, das ist doch was Gutes. Ja, ein bisschen Nervosität zeigt ja auch, dass einem die Show oder die Vorstellung wichtig ist. Und was auch alle bestätigt haben, wenn du völlig ohne Anspannung auftrittst, dann bricht es du auch oft von fehlender Konzentration.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich denke auch, also ich sage da manchmal auch eben, also jetzt zu mir Gesangsschülerin, wenn du nervös bist, also entweder, je nach Typ natürlich, mach ein paar Atemübungen oder nimm das einfach mit, weil nervös bedeutet ja auch, ich bin am Leben, ja. Ich lebe und ich habe ganz viele Schmetterlinge überall, ja. Und da muss man einfach schauen, dass man ins Jetzt kommt. Und da gibt es auch ganz tolle Übungen halt, ne.
Oder so eine schöne kleine Flasche Eierlikör.
Du, also ehrlich gesagt, es gibt, also für mich nein, aber es gibt wirklich halt, ja, was heißt leider? Jeder muss und jede muss selber wissen, was sie macht. Aber es gab wirklich auch schon bei Auditions, habe ich gesehen, dass die Leute teilweise so nervös sind. Und dann so, ich muss jetzt mal einen Wodka trinken. Was, bitte was? Ja, ich habe meine Tabletten genommen und Valium. Und also gibt alles. Ich dachte so, und da ist mir eben immer wieder aufgefallen, ich brauche gar nichts. Also ich habe, also anscheinend bin ich doch, ja, was das angeht, sehr gechillt. Also ich habe auch nie Probleme bei Auditions oder Castings. Also da gibt's wirklich viele KollegInnen, die wirklich fast sterben. Ne?
Nun bist du ja heute im Podcast Schüchtern bis Nüchtern zu Gast. Und die Frage muss ich dir stellen, liebe Brigitte, bist du denn eher schüchtern oder nüchtern unterwegs in deinem Leben?
Also beides. Also ich muss sagen, als ich wirklich ein Kind war, also als ich ein Kind war und dann Teenager und dann eben nach Amerika bin, ich war extrem schüchtern. Das glaubt mir heute, wenn man mich so sieht und wie ich da auf der Bühne und sehe, das glaubt mir oft gar niemand, ne? Aber es war wirklich so. Und ich habe auch, ich habe immer alles für mich selber ausgemacht oder habe halt das, was ich jetzt auf der Bühne zeige, das habe ich dann halt in meinem Zimmer gemacht, aber so, dass es niemand gesehen hat. Ne? Ich habe dann mal eine elektrische Gitarre geschenkt bekommen von meiner Mutter, weil ich so Queen-Fan und Brian May-Fan war. Und ich habe dann, und damals gab es ja noch keinen Selbstauslöser, glaube ich, bei der Kamera. Ich habe dann Fotos von mir gemacht, wie ich dann mit dieser Gitarre pose. Ne? Und das aber so, dass es niemand sieht. Ne? Ich habe die kürzlich wieder in der Hand gehabt und musste so lachen.
Ja, das sind schöne Erinnerungen an die Zeit eben vor dieser ständigen digitalen Erreichbarkeit und dass alles sofort auch gepostet werden musste. Das hatte schon auch was.
Ja, vor allem man wusste ja nie, ob die Fotos jetzt scharf sind oder nicht. Und das war dann immer so ein Kick, ne? Zu sehen, so, oh, es ist scharf geworden, aber oh, wie gucke ich denn da und so, ne?
Ja. Liebe Brigitte, man wird ja in kaum einem anderen Beruf so ständig beurteilt wie in deinem von Regisseuren, von Produzenten, von Kritikern und natürlich vom Publikum an jedem Abend vor jeder oder nach jeder Vorstellung? Lernt man irgendwann, Kritik nicht mehr persönlich zu nehmen?
Ja, jein. Also man muss es versuchen. Also ich hatte jetzt Gott sei Dank noch nie so eine Kritik, die mich total zu Boden geschmettert hat. Ich muss gerade überlegen. Ich hatte einmal eine Kritik, die ich nachvollziehen konnte, aber die habe ich nicht für mich persönlich wahrgenommen, sondern eher von der Regie, weil ich eigentlich das Gleiche dachte. Aber letztendlich war ich halt in der Rolle und ja, dann wurde ich natürlich auch kritisiert und ja, ich fand's schade, weil man denkt dann so, ja, aber ich habe doch nur das gemacht, was der Regisseur so wollte, ne? Und klar war ich das, die auf der Bühne stand, ja. Und mittlerweile denke ich einfach, okay, also Kritiker schreiben oft für Kritiker und ich finde halt auch, ich habe gerade kürzlich jetzt so eine, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, die Donna Parton das gesagt hat, aber oder jemand anders, also Künstler müssen einfach die Möglichkeit haben, auch Fehler zu machen und das ist eins der wichtigsten Sachen, ne? Also das sage ich auch immer in meinem Gesangsunterricht, dass mach einfach, ja. Wenn es schief ist, dann ist es schief. Aber wir sind hier in einem Safe Space und selbst wenn es auf der Bühne mal passiert ist, ist niemand gestorben. Es ist kein Weltuntergang und wir müssen einfach die Chance haben, eben uns dadurch dann auch zu entwickeln, ne? Dass wir eben Fehler machen und dass wir angegriffen werden. Und da kann ich nur Bruce Lee zitieren. Also angegriffen wird immer nur der den Ball hat, ne?
Ja, das stimmt. Ja, musstest du denn? Ja, entschuldige, bitte.
Ja, mit solchen Sprüchen muss man sich dann halt die Welt schön reden auch, ne? Ja.
Ja, das gehört auch zum Beruf. Musstest du denn schon einmal lachen, obwohl die Szene eigentlich ernst war?
Also ich muss sagen, ich bin im Prinzip, ja, ich bin so gar keine Lachburzen. Also so, ich hatte schon einiges erlebt, dass dann Kollegen, also wenn ihnen langweilig ist, dann teilweise dich versuchen zum Lachen zu bringen. Und das hat bei mir nie geklappt. Aber was halt mal geklappt hat, und das war halt nicht bewusst, dass ein Kollege überhaupt nicht mehr wusste, was es für eine Szene ist und mich kurz davor gefragt hat, wie fängt denn das an? Und die Musik lief schon und ich dachte, wir müssen raus. Und dann dachte ich, das kommt schon, wenn du da bist, ne? Weil so Muskelerinnerung und alles, Muscle Memory. Und dann hat der so einen Quatsch erzählt und ich musste ja mit ihm einen Dialog halten und ich dachte, oh mein Gott. Und dann einfach, der hat so einen Satz gesagt und sich dann hingestellt. Und ich dachte, und ich dachte, okay, wie geht's denn weiter? Und dann habe ich einen Satz gesagt und mitten im Satz, also ich habe auf ihn reagiert und merke mitten im Satz, doch, das ist ja sein Satz, was eigentlich danach kam.
Ach du meine Güte.
Gott, oh Gott. Und dann, das war, und dann und ich musste einfach, weil ich so einen kleinen Schock hatte, war ich, der stand dann so und hat aber nicht weiter geredet. Da war ich kurz so, und dachte, oh Gott, das hat man jetzt gehört. Und dann hat er sich wieder gefangen und hat weitergeredet. Ich dachte, oh Gott sei Dank. Und dann mussten wir nach vorne und dann hat er wieder ihren Quatsch gesagt. Und ich habe nachher dann halt erfahren, dass der totale Magenschmerzen hatte, ne? Und das ist halt auch etwas, was halt heftig ist. Also das sehen die Leute natürlich auch nicht. Klar, jeder hat mal irgendwie Magen oder Magen-Darm oder Erkältung oder ist schwindelig und so. Und ja, und da dann wirklich zu entscheiden, kann ich die Show machen oder kann ich nicht? Und oft ist es so, dass das vielleicht mittags noch nicht der Fall ist, weil wir uns ja immer mittags bis mittags krank melden müssten. Ja. Und dann oft ist es so, dass das vielleicht erst am Nachmittag passiert. Ja. Und dann trauen sich halt viele auch nicht zu sagen, nee, ich spiele jetzt nicht. Und sind dann so wirklich mit halber Kraft oder halt auch eben, wenn man so Schmerzen hat, wer das jemals hatte, also weiß einfach, oh je. Und dann kommt auf einmal ein Text nicht, ne? Und das wusste ich aber nicht, ne? Und musste denen dann ganz tief in die Augen blicken bei der Szene. Ich konnte es nicht. Ich musste wirklich, dass die Leute sehen das von Weitem nicht, aber ich musste wirklich 30 Zentimeter neben ihm blicken, weil ich hätte sonst nicht hingekriegt. Ich musste so lachen.
Und ja, das ist ja auch das Schöne an dem Live-Theater, dass es eben auch von seiner Unmittelbarkeit lebt.
Ja. Und es ist eben immer anders. Und das ist eben, klar, ich liebe auch Filme. Also ich bin auch ab und zu mal so ein Film-Junkie. Aber ich habe auch oft Filme mal ein paar Mal gesehen. Aber das Tolle bei Live ist halt wirklich, dass es immer anders ist. Klar sind die Verabredungen gleich, aber die Leute sind ja Menschen. Und die sind nicht jeden Tag gleich drauf, ne? Oder einer vergisst mal was und dann, ja. Und da muss man überlegen, wie man das jetzt rettet oder umgekehrt, ne?
Ja, da kann ja viel passieren. Die Technik fällt aus oder die Texte verschwinden plötzlich aus dem Kopf, wie schon erwähnt. Oder es passiert was völlig Unerwartetes. Da hilft ja dann auch nur in diesem Moment zu bleiben. Und anders als beim Film gibt es ja auf der Bühne auch keinen zweiten Versuch. Ja, deswegen entwickeln ja auch erfahrene Darstellerinnen und Darsteller oft eine hohe Improvisationsfähigkeit.
Eben.
Aber liebe Brigitte, dann hast du eine große Vorstellung, dann fällt irgendwann der Vorhang, das Publikum applaudiert.
Ja.
Und wenige Minuten später sitzt du dann vielleicht auch alleine in der Garderobe. Wie fühlt sich denn dieser Moment an?
Der fühlt sich gut an, also im besten Falle. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich dann in der Garderobe war und geheult habe. Also manchmal von der Anspannung. Also das ist wirklich sehr rollenabhängig, habe ich gemerkt. Manchmal von der Anspannung, manchmal einfach auch, weil man Salz braucht. Also das habe ich auch schon mal erlebt.
Ja.
Das war aber auf einer Bühne, wo ich, glaube ich, 3 Stunden lang mit Band gesungen habe auf so einem Stadtfest. Das habe ich auch schon gemacht, ne?
Klär uns mal bitte ein bisschen auf. Also ich kenne ja Unterzuckern, aber wie ist das mit dem Salz?
Also ich habe auch teilweise jetzt in der jetzigen Rolle, ich habe einfach gemerkt, na, Elektrolyte halt, ne?
Ah, verstehe,
also wenn man da, ja, unter Zuckern ja, aber wenn man so viel schwitzt, dass die ganzen Salze rausgeschwitzt werden. Also ich hatte jetzt bei meiner letzten Rolle in Halle in der Saale, da war ich fast nur auf der Bühne. Also das war eine absolute Übermutter, so eine Showbiz-Mutter. Und da hatte ich so viel. Also was heißt viel an? Ich hatte ein Kostüm an und die richtige, weil die Stadttheater und die Staatstheater, die haben ja immer noch so richtige Fundus mit echten Pelzmänteln, die wirklich also gefühlt 20 Kilo sind. Und wenn man das natürlich dann dauernd anhat, dann kurz umziehen muss, wieder ein anderer Pelzmantel und lauter so Zeugs, da schwemmen die Salze raus. Ne? Und dann kann es schon mal sein, dass man fast wie in so eine Depression fällt. Also das habe ich eben bei einem Konzert mal erlebt, dass ich eigentlich nur noch nach Hause wollte und ich habe dann geweint und die kamen dann so, ah, war geil und so und ich so, oh, lass mich in Ruhe. Mhm. Und dann mein Mann hat es dann gesehen und hat mir dann, der ist Gott sei Dank so fit und hat mir dann so eine Brezel oder so geholt und dann ging es sofort besser. Das ist, aber es gibt natürlich auch Sachen, wenn man manchmal denkt, oh Gott, das war furchtbar, die Show. Das ist ja das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann aber Leute drin hat, die sagten, oh mein Gott, war das toll. Oder Leute, die es ein paar Mal gesehen haben, das war so richtig toll heute, besser wie sonst. Und ich denke dann, ich fand mich gar nicht gut. Und also das Gefühl ist leider, auf das kann man sich nicht wirklich verlassen. Das ist manchmal ein bisschen schade. Oder wenn man denkt, oh, das war toll. Oh, ich war ja super heute. Und dann irgendwie kommt so, naja, also vielleicht guckst du da noch so und das war jetzt nicht so. Und man denkt so, was? Also das Gefühl ist manchmal wirklich etwas bescheiden.
Ist ja aber auch erstmal etwas Schönes, wenn man auch diese Eigenwahrnehmung noch hat und vielleicht auch über vieles nachdenkt, ob der Abend oder die Vorstellung jetzt gut war. Und du würdest ja nicht schon seit über 3 Jahrzehnten Hauptrollen in großen Produktionen spielen, wenn du nicht gut wärst in deinem Job. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Also ich schätze dich schon sehr lange so, wie du bist und kann das nur jedem sagen. Brigitte Oehlke ist immer eine gute Entscheidung, wenn man dich auch mal bucht. Du hast ja viele Rollen gespielt und gab es denn irgendeine Rolle, bei der du schon während der ersten Proben gespürt hast, die wird mich komplett verändern, auch als Person?
Puh, also ich erzähle jetzt mal eine Anekdote, die hatte ich lustigerweise mit Cabaret, was ich ja im Moment auch spiele, aber damals habe ich Sally Bowles gespielt in Münster und ich hatte damals, das war glaube ich 2003 oder so, 2003 und ich hatte davor in Köln noch Jekyll and Hyde gespielt und hatte so, ich war so ein bisschen ausgepowert. Und es eigentlich lief alles gut. Und man denkt sich dann so, oh Mann, wieso bist du denn so undankbar, dass du das jetzt nicht schätzt und du hast genug Jobs und alles. Und ich wusste schon, dass ich dann Cabaret in Münster machen werde. Und ich hatte einfach so gar keine Lust mehr auf irgendwas. Ich hatte so eine Lustlosigkeit und ich war wahrscheinlich wie so ausgepowert. Und ich fand einfach alles nur dröge und ja, und das eben deshalb ist es manchmal, glaube ich, gut, das zu hören, auch für jüngere Darstellende, ne? Das hat man halt einfach mal, ne? Dass man denkt, ja, eigentlich habe ich doch alles, was ist denn los mit mir und so. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich dann dieses Cabaret anfangen. Aber das ist doch eigentlich toll. Und dann, ich war wirklich lustlos. Also wirklich da, ich hatte auf gar nichts mehr Lust. Und dann war ich bei diesem Konzeptionsgespräch, was es bei jedem Musical immer gibt, ne? Dann wird die Bühne gezeigt, die Kostüme, die Zeichnungen und dann wird alles vorgestellt und dann oft liest man auch das Stück mal gleich durch. Ja. Und da hat der Regisseur dann mir tatsächlich gesagt, also Brigitte, ich will dir nicht vorgeben, wie du die Rolle genau spielen musst, aber was auf jeden Fall notwendig ist für die Rolle, ist diese Lust am Leben und diese, und ich dachte nur, fuck. Ja. Ich dachte mir so, nein, oh mein Gott, also diese Lebenslust und dieser Lebenshunger und ja, und einfach diese Leidenschaft und ja, und ich hab das, und ich dachte so, oh mein Gott, was, oh, ja, ich hab's ja gecheckt, was er damit meint, ne, aber ich war so gar nicht so, ich dachte so, oh nee, was mache ich hier? Und dann aber hat die Rolle mir einfach geholfen, wieder aus diesem Loch rauszukommen.
Ja, ich frage das auch, weil viele Schauspieler auch berichten, dass sie eben diese Rollen nicht spielen, sondern verstehen müssen, um sie glaubwürdig darstellen zu können.
Ja, und manchmal, ja, das stimmt. Und manchmal muss man einfach reinspringen, ne? Also ich habe in der Zeit wirklich, ich bin im Prinzip keine so eine Partymaus, die dauernd irgendwo ausgeht und so. Wenn ich mal persönlich eingeladen werde, dann muss ich gucken und so. Aber jetzt auch nach den Shows, ich gehe meistens nach Hause, ne? Und wenn ich arbeite, trinke ich eh keinen Alkohol. Und aber da dachte ich, okay, jetzt musst du dich da reinstürzen. Und ich hab so viel gefeiert. Also wie, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht. Weil ich dachte so, ich mache jetzt das, was Sally Bowles gemacht hat. Vielleicht eben, verstehe ich sie dann auch. Und so in diesen Taumel. Und vor allem der Regisseur wollte dann jedes Mal, wenn wir die Szene dann nochmal geprobt haben, wollte er was komplett Neues. Ja, ihr müsst euch überraschen. Und normalerweise setzt man ja dann die Sachen, ja, so macht man jetzt die Szene und so, ne? Und es war halt immer anders. Und ich weiß noch, einmal hat er mich gelobt an einem Morgen, wo ich total, also ich war wirklich noch müde vom Feiern, vom Vorabend. Und wir haben ja dann immer um 10 Uhr Proben und ich war wirklich nicht ganz, also ich war bei mir, aber halt nicht so diszipliniert, wie ich gern sein möchte, ne? Und da hat er gemeint, du, das war so toll. Du warst auf einmal so frei und konntest dich so gehen lassen. Da dachte ich, oh je, aber das ist eigentlich nicht das, was man haben will, ne? Aber es hat mir in dem Moment, es hat mich irgendwie dahin gebracht, wo ich dann letztendlich sein sollte, ne? Und auch privat hat es mir geholfen. Also ich habe natürlich dann wieder aufgehört, Party zu machen.
Also zumindest dann, wenn man nicht eine drogensüchtige Alkoholikerin spielt jeden Abend. Ja,
also dann. Das stelle ich mir ehrlich gesagt, das ist schon so ein bisschen, ich habe es jetzt bei Fräulein Schneider gemerkt, also die ist keine Alkoholsüchtige, aber dieses Emotionale, ja, wo auch von Stücken her, die dann von lustig auf einmal dramatisch und tragisch sogar sind und wo es halt wirklich in der Rolle ein bisschen tiefer geht, das ist schon gar nicht so ohne. Deshalb bin ich auch oft, treffe ich mich nicht groß mit Leuten tagsüber, wenn ich spiele, weil je nach Show ist es wirklich anstrengend. Weil es einfach Energie ist, ne, die man da rausgibt. Und wenn ich dann tagsüber auch noch sehr viel machen würde, wäre das, da fehlt mir die Energie abends. Ne?
Ja, und du verkörperst ja auch zahlreiche Frauenfiguren mit einer großen emotionalen Tiefe. Wenn man zum Beispiel sich jetzt mal Norma Desmond anschaut oder Mama Rose, die leben ja von inneren Widersprüchen, die verlangen eine intensive Auseinandersetzung mit den Motiven der Figuren. Gibt es da Eigenschaften einer Figur, die du gerne behalten würdest?
Manchmal denke ich wirklich, ach, die ist ja echt total, die geht über Leichen, ja. Also das würde ich einfach nie machen. Und also nicht, dass ich es machen will, aber manchmal einfach mal ein bisschen sich mehr wehren und so. Also es war bei The Rose extrem, ne, weil die, das war eine autobiografische Geschichte und die ihre Kinder wirklich im Prinzip verkauft hat. Aber sie war halt eben auch letztendlich alleinerziehend und hat, wenn man diese Komponente sieht, ne, also nicht das Narzisstische und dieses fast Bipolare und Selbstzerstörerische, was sie auch hatte, aber dieses einfach, nein, ich muss jetzt, weil eben Existenz auch davon ab,
abhängt.
Abhängt, danke dir.
Abhängt, sehr, sehr gerne.
Ja. Ja, dann, also manchmal denke ich mir schon, oder so eine Furchtlosigkeit. Also ich bin nicht immer furchtlos, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann bin ich's, ja. Und also ich finde, man kann von jeder Rolle was lernen. Ja, also gerade wenn man jetzt auch von Fräulein Schneider, ja, also wie sie dann diesen Konflikt hat, dass sie eigentlich diesen älteren Mann auch heiraten will und aber eben, ja, vielleicht eben nicht, weil die Nationalsozialisten kommen und er ist Jude und und sie will halt ihr Business behalten und das ist halt einfach, und wie sie ihn dann anspricht und ja, das, man kann schon auf jeden Fall was lernen. Oder auch Jedermann war für mich auch ein Wahnsinnsprojekt. Also es war eine Rockoper. Es wurde total umgeschrieben, nicht so Hugo Hofmannsthal, sehr katholisch, sondern eben eigentlich fast das Gegenteil. Und da war ich der Tod. Und da einfach diese Klarheit zu haben. Das finde ich toll, ja. Also man kann, ja, oder auch wirklich überlegen, brauche ich jetzt das Zeug? Also was kann ich später mitnehmen, wenn ich mal nicht mehr da bin, ne? Nix, ja.
Und kannst du nichts nehmen, dann nimmst du gar nichts mit. Auch wenn du mal den Tod gespielt hast. Tod ist tot.
Ja, eben.
Ich hatte ja mal den Sensenmann bei mir zu Gast im Podcast. Einen sehr, sehr spannenden Mann aus Brandenburg, Stefan Bauer, der lehrt den Menschen das Dengeln. Und da geht man natürlich auch mit gewissen Vorurteilen in so einen Podcast. War sehr, sehr interessant. Ich muss dich das aber heute auch noch fragen, liebe Brigitte, denn wir müssen heute noch über Viva Rock You sprechen. Da hast du ja die Killer Queen gespielt. Die zählt ja zu den anspruchsvollsten Frauenrollen im Rockmusical. Da geht es um eine starke Bühnenpräsenz, ein außergewöhnliches Stimmumfeld oder einen Stimmumfang, den du mitbringen musst. Was hat denn diese Rolle für dich so besonders gemacht?
Naja, also wie ich schon erzählt habe, ich war natürlich als, ich glaube, als ich 13 oder so war, 12, 13, wurde ich riesiger Queen-Fan. Ich hatte wirklich mein ganzes kleines Kinderzimmer, also Jugendlichenzimmer, das war voll mit Plakaten und ich wollte Freddie heiraten und alles mögliche. Ich habe über die Ecken auch Poster hingehängt, an der Decke oben. Also meine Mutter dachte wirklich, die spinnt jetzt, ne?
Ja.
Und und als es dann irgendwann hieß, wir machen ein Musical, da We Will Rock You. Ich hatte im Vorfeld mal, ein Jahr vorher, habe ich mir die Show in London angeschaut, weil als ich ein anderes Stück gespielt hatte, meinte ein Tänzer, oh Brigitte, you gotta see that show. Du musst diese Show sehen in London und da ist es voll deine Rolle, diese Killer Queen. Und er hatte mir das Programmheft gezeigt. Und dann dachte ich so, naja gut, das war eine Person of Color und in einem großen Körperumfang. Und dann dachte ich natürlich erst, na super, bin ich jetzt so wuchtbrummig oder was, dass ich jetzt diese Rolle spielen soll? Ich habe es natürlich dann erstmal so abgetan. Und ich dachte so, oh nee, von Queen darf man doch kein Musical machen. Jetzt nee, die Queen ist doch so heilig und so. Und dann habe ich es mir dann doch aber angeschaut und war total hin und weg. Und auch eben gerade von dieser Rolle, ne, und dachte so, oh, das ist meine Rolle. Und aber dann dachte ich, naja gut, also wenn die jetzt wirklich schwarz sein soll, dann habe ich natürlich keine Chance. Aber das wusste man ja da nicht, weil manche Rollen sind halt wirklich ethnisch vorgeschrieben und ja.
Ja.
Und da stand aber nichts und dann dachte ich, okay, ich muss einfach so gut vorbereitet sein und und ich habe dann 3 Runden gab's und ja, ich habe dann letztendlich den Zuschlag bekommen. Bam! Mhm. Jawohl.
Ja, und wenn da plötzlich so ein Brian May im Zuschauerraum sitzt, singt man da auch anders?
Oh mein Gott, ja. Also ich hatte ja, also der war ja auch ein paar Mal da. Also er war, ich habe das ja insgesamt fast 10 Jahre gemacht, aber immer an anderen Orten, ne? Und singt man da anders. Ich weiß noch, kurz vor, an der Premiere im Musical Dome, da waren wir, da bin ich irgendwie nochmal durchs Treppenhaus, weil irgendwie meine Karten, irgendwie hieß es, ja, die sind nicht reserviert und dann dann musste ich irgendwie den Produzenten finden und das war eine Aufregung und dann ist mir Brian entgegengekommen und ich so, oh my God. Now I'm excited. I'm nervous. Und er hat dann nur gesagt, nein, sei doch nicht nervös. Wir lieben dich und wir lieben dich doch, wir lieben euch doch alle, ja. Und wir unterstützen euch doch und so, ne? Und
das hat man in der DDR auch schon mal gehört. Das ging nicht so gut aus.
WDR, wie meinst du?
In der DDR, in der Deutschen Demokratischen.
Ach so, DDR. Ja, naja. Aber gut, also er ist wirklich ein wahnsinnig netter und unterstützender Mensch, ja. Und er hat mir dann halt einmal auch, also er gibt eigentlich nur Komplimente. Mhm. So die Art von Komplimenten ist immer anders, so ein bisschen hierarchisch anders. Aber das war schon toll. Er hat mir halt einmal gesagt, er findet es so toll, dass ich ihre Musik verstehe.
Mhm.
Und das war schon also eins der schönsten Komplimente. Ne? Aber eben, ich meine, ich habe die Musik so eingesaugt als Teenager. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, die mal so eine Band hatte. Man kann es einfach sofort mitsingen, ne? Und das ist dann was anderes, als wenn man etwas Neues lernt. Mhm. Ja.
Du warst ja auch früh Teil der deutschsprachigen Erstaufführung von Tanz der Vampire. Wie war es denn, mit Roman Polanski zu arbeiten?
Also was heißt deutschsprachig? Das war ja eine Welturaufführung, ne? Mhm. Das war sehr interessant. Also 10 Wochen ging der wirklich ein und aus, ne? Und manchmal hat man gemerkt, dass er viel Film macht, weil er gewisse Sachen halt sehr bildhaft haben wollte. Gut, es gibt immer solche und solche Regisseure, die dann etwas mehr aufs Äußere gehen oder ein bisschen mehr klischeehaft sind oder die halt wirklich eine Personenführung haben. Da ich damals halt im Ensemble mit Cover Magda und Rebecca war, hat der mit uns jetzt nicht so wahnsinnig viel gearbeitet. Aber ich war einmal, bin ich extra dort geblieben, weil sie jemand gebraucht haben, der dann in der Gruft irgendwie in den Sarg musste. Dann habe ich gesagt, ach, ich mach das. Und da habe ich viel mitgekriegt, so, ne? Er macht wahnsinnig viel vor auch. Das ist immer sehr lustig halt, weil, ja, man sieht ihn natürlich dann gleich wieder im Film. Tanz der Vampire, ne? Also er hat dann oft Alfred Sachen vorgemacht und dann sieht man diesen kleinen Mann und denkt so, ja, ein Film war das. Oder wenn er dann halt den Grafen so in Szene gesetzt hat, ne? Das Lustigste war, Jim Steinman war ja auch da, der Komponist, ne? Der ja Meatloaf groß gemacht hat. Und Jim Steinman, der hatte ja so lange graue Haare und war auch ein sehr einzigartiger Typ, der immer mit einer Jute-Tasche rumgelaufen ist. Und ich weiß noch, das erste Mal, als der Graf bei Tanz der Vampire auf die Bühne kam mit seiner Perücke und seinem Outfit, hat Roman sofort gesagt, oh, you look like Jim. Und er sah wirklich aus wie Jim Steinman, also eigentlich, und er hat dann auch jedes Mal, Steve Barton hat das damals gespielt, jedes Mal, wenn Steve Barton auf die Bühne kam, hat der Roman Polanski halt nicht gesagt, Steve, kannst du mal dort und so, und dann immer, Steve, also er hat ihn immer erst als Jim angesprochen und ja. Jim Steinman war dann immer etwas verlegen, ja.
Ja, so unterschiedlich sind die Männer. Und wenn es dich mal wieder reißt, in eine Gruft zu steigen, dann kann ich dich gerne mit meinem Podcast-Gast der zweiten Folge aus dem Jahr 2022 verknüpfen, Olaf Ihlefeld, den Friedhofsmanager des zweitgrößten Friedhofs in Deutschland, dem Stahnsdorfer Friedhof in Brandenburg. Da gibt es nämlich auch Gruften und da kannst du gerne mal vorbeischauen und dann mal wieder ein bisschen Gruftenluft schnuppern. Ich hoffe, das ist grammatikalisch jetzt richtig gewesen mit der Gruftenluft, ja. Aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, naja, also ich denke mal, ich lasse es lieber auf der Bühne mit der Gruft.
Gut, dann halten wir das auch fest, lieber nur auf der Bühne. Und liebe Brigitte, zum Ende unserer heutigen Folge, meine letzte Frage an dich. Was bedeutet denn Erfolg für dich heute?
Also, das hat sich natürlich schon etwas geändert, ne? Also früher war ja Erfolg so ein Ding, oh, man hat's geschafft, man möchte die Anerkennung von anderen, vielleicht auch sogar von den Eltern, ja, jetzt habe ich es euch gezeigt, dass ich es eben schaffen kann und so und ja, und ich kann mir das leisten und so. Und heute denke ich halt, mir ist halt so eine, ja, so eine Zufriedenheit oder einfach so eine Ruhe und einfach, ja, so eine Art glücklich sein, viel wichtiger. Und dass ich gute Rollen spiele und dass ich eben auch mal eine Auszeit nehme, mich mit Freunden treffe oder halt wieder die Familie besuchen gehe, weil ich habe halt mittlerweile auch schon einige, auch Kolleginnen und Kollegen und Freunde, die auch schon gestorben sind oder teilweise halt schon mit 40 gestorben sind. Und da denkt man dann schon, okay, also immer sagen, ja, später, ne? Irgendwann bist du 80 und denkst, ja, was kommt jetzt später noch, ne? Mhm. Und deshalb denke ich mir schon, wenn ich mir was vornehme, also wenn ich 20-30% von dem, was ich mir vornehme, jeden Tag schaffe, dann ist das, kann ich mir eigentlich schon auf die Schulter klopfen. Weil man muss nicht immer 100% oder perfekt und so sein, ne?
Das ist wohl wahr. Und ein schönes Schlusswort, liebe Brigitte, denn wir sind am Ende angekommen, nicht am Ende unseres Lebens, sondern am Ende dieser Folge, dieser spannenden Folge. Ich darf mich bei dir bedanken. Du hast uns so ein bisschen mitgenommen in deinem Beruf, in deine Berufung und du hast uns auch so ein bisschen gezeigt, dass das Geheimnis einer langen Karriere vielleicht genau darin liegt, dass es nicht immer nur um Applaus geht, sondern vor allem um die Freude, Menschen mit Geschichten zu berühren. Das kannst du und ich wünsche dir von Herzen auch für die nächsten 40, 50 Jahre alles erdenklich Gute.
Vielen Dank, ich war sehr gerne hier. Danke dir.
Das war Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin.